Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast ist heute eine Schriftstellerin, eine Kolumnistin, eine Rechtsanwältin, eine Mutter und eine Radio- und TV-Moderatorin. Quasi ein Meisterwerk an Homo Sapiens. Sie ist der Beweis, dass Hochkultur und auch Hotpants sehr wohl miteinander zu vereinbaren sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Laura Karasek. Tachchen.
Hallo Steven, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Laura, starten wir gleich direkt mit der ersten Frage. Welches ist der Film deines Lebens?
Oh Gott, das ist ja eine ganz kleine und auch unwichtige Frage.
Ja, immer.
Der Film meines Lebens. Oh Gott, also es gibt natürlich, ich glaube, man hat, ich hatte als Kind so Filme, mein Vater war Filmkritiker und hat Bücher über Filme geschrieben. Deswegen habe ich als Kind, würde ich sagen, hat mich mit am meisten geprägt, wenn du es jetzt ganz ehrlich wissen willst, ja. Manche mögen es heiß,
oh.
Mit Marilyn Monroe und Tony Curtis und Jack Lemmon. Wir mussten als Kinder immer diese ganzen Lubitsch, Billy Wilder Filme gucken und diese Schwarz-Weiß-Filme. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick so fad, aber ich glaube, so vom Humor Billy Wilder, manche mögen es heiß, den habe ich, glaube ich, 11 Mal gesehen.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, der ist ja auch 1959 war eine Perle der Filmzunft sozusagen.
Ja.
Und ich finde, das ist eine, sag ich mal, eine Komödie par excellence. Also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, mein Vater ist ja, also ich weiß natürlich, dass dein Vater großartige Filmkritiken und auch manchmal ganz schön harte Filmkritiken geschrieben hat. Aber mein Vater ist ja auch, oder meine Eltern auch Cineasten. Das heißt, diese ganzen Schwarz-Weiß-Filme haben wir auch geguckt und manche mögen es heiß auch zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Vor allen Dingen dieses Zusammenspiel Tony Curtis und Jack Lemmon, die ja eine so war, also die hatten nicht nur so eine physische Comedy, sondern ja vor allen Dingen auch so einen gespielten Witz, also die Grimassen, die sie geschnitten haben und dann natürlich die Bombshell schlechthin Marilyn Monroe, die ja verkannt wurde, ne? Also sie ist ja eher stigmatisiert worden als Sexobjekt, als wirklich auch als gute Schauspielerin und ich finde, das stellt sie in dem Film unter Beweis. Was hat dir denn daran gefallen an dem Film?
Ach, Sugar, naja, also allein mal diese Verwechslungskomödie. Ich glaube, es war ohnehin eine geniale Idee, zumindest in der Zeit zu sagen, wir haben zwei Männer, die sind eigentlich auf der Flucht, ja, vor Gamasche. Es ist irgendwie Mafia und der Bass, glaube ich, von Tony Curtis wird ja auch angeschossen und hat diese Einschusslöcher. Und diese zwei Männer müssen sich als Frauen verkleiden und machen Josephine und Daphne und fahren mit dieser Frauenband im Zug und versuchen halt alles, um zu verbergen, dass sie Kerle sind und haarige Beine haben und breite Schultern. Und natürlich schwärmte ich als Mädchen. Ich erinnere mich, dass ich in der zweiten oder dritten Klasse sogar zum Fasching, ich komme ja auch aus Hamburg, dass ich zu, bei uns heißt es ja nicht Karneval, sondern Fasching, bin ich als Marilyn Monroe verkleidet gegangen. Also ganz bescheiden, Steven.
Ja, aber genau richtig.
Gar keine Hybris gehabt.
Aber großartig, gibt es davon noch Fotos? Weil das würde ich mir gerne mal angucken.
Fotos.
Also auch in dem klassischen weißen Kleid mit einer blonden Perücke oder
ich hatte so eine blonde Perücke und so. Ich hatte damals nicht das weiße Kleid, das habe ich dann später. Ich bin tatsächlich nochmal zum Kölner Karneval gegangen, vor so 12 Jahren, als Marilyn Monroe in diesem weißen Kleid, was man so kennt. Das ist ja aus The 7-Year-Itch, also auch ein Billy Wilder-Film, wo sie über diesem Schacht steht und das Kleid weht hoch. Ne? Das verflixte 7. Jahr. Den Film fand ich nicht so gut, aber musste ihn auch gucken. Ich musste mich durch diese ganzen Filme eben durchführen. Und ich habe wahnsinnig für Marilyn Monroe geschwärmt, weil ich sie eben so, sie wie du sagst, sie ist so verkannt worden. Sie ist eigentlich nicht nur diese Sexbombe, sondern sie ist eine wahnsinnig, glaube ich, sensible, einfühlsame begabte und auch wahnsinnig komische Schauspielerin. Und Komik ist, glaube ich, unglaublich schwer zu spielen. Ich habe gar kein Schauspieltalent leider, aber ich finde sie bezaubernd. Und ich weiß, dass mich als kleines Mädchen sie in dieser Rolle sehr fasziniert hat und mich auch sehr fasziniert hat, wie Tony Curtis immer switcht zwischen der Frauenrolle und dem Multimillionär, den er sich ja auch nur ausdenkt. Also er sitzt ja am Strand und sitzt da mit der Muschel und sagt, er sei Ölmillionär und liegt da im Strandkorb und tut dann ja von Marilyn so, als könne er sich nie wieder verlieben.
Ja, aber und das Schöne
ist ja sein Trick, um sie in die Kiste zu kriegen.
Ja, wir Männer manchmal, ne? Aber in dem Film ist es ja wirklich auch so, also sie sind ja zu keinem Zeitpunkt unsympathisch. Also weder Tony Curtis noch Jack Lemmon, egal was die machen, ne? Also was sie ihr auch vorgaukeln und was sie insgesamt ja allen vorgaukeln. Also ich fand das auch ganz toll. Und Billy Wilder ist natürlich auch ein Meister seines Fachs. Wie ist das in Hamburg-Eppendorf gewesen? Was hat dein Vater gesagt und dich dazu überredet oder hat er dich gezwungen, diese Filme anzugucken?
Also wir mussten, weil er eben ein Buch schrieb über die 100 besten Filme, mussten wir schon auch so All About Eve und von Lubitsch sein oder nicht sein. Und natürlich die ganzen Charlie Chaplin Filme durften wir gucken, Der große Diktator und Moderne Zeiten und so. Das war ja schön. Ich meine, damals, das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber damals hatte man ja logischerweise einen Fernseher, keine Streamingdienste. Also man konnte entweder nur das schauen, was in der Glotze lief oder wir hatten eine VHS-Kassettensammlung.
Cool.
Sogar mit so Karteikarten. Also weißt du, die waren sogar so sortiert. Also alphabetisch und dann mit Nummern und dann konnte man genau die richtige VHS-Kassette rausziehen. Und ich erinnere mich natürlich auch noch, wie du auch, an Videotheken. Ja, also dass man da...
Das ist so geil, das, ne? Das kennt keiner mehr heutzutage. Nein. Ich hab's geliebt. Und dann bist du mal reingegangen und vorne waren dann die Neuheiten, ne? Wo du wusstest, das sind die aktuellsten Filme und dann bist du irgendwann ganz nach hinten gegangen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass mein Vater damals, es gab ja diesen Kampf VHS, Betamax und Video 2000 und Betamax. Erinnerst du es noch? Und Betamax war ja, sag mal, qualitativ besser als VHS, aber konnte sich nicht durchsetzen und meine Brüder und ich waren dann immer mit unserem Vater in der Videothek und die Ecke der Betamax Leihkassetten wurde immer kleiner und der von VHS immer größer. Dann hat mein Vater irgendwann gesagt, komm, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Jetzt holen wir uns auch einen VHS-Player.
Wir hatten nämlich auch noch kurz Betamax. Ich erinnere die waren etwas kleiner, diese Videokassetten. Also genau. Die hatten ein bisschen anderes Format. Und dann hatten wir eben VHS. Und ich weiß noch genau, dass man halt auch so diesen Stress, den man hatte, dass man das am nächsten Tag irgendwie pünktlich, ich glaube vor 12 Uhr mittags oder 16 Uhr, zurückgeben musste. Sonst musste man einen extra Tag Miete zahlen. Ja, oder manchmal hat man die auch eine Woche lang vergessen und hat irgendwie mehr bezahlt, als wenn man sich die Videokassette gekauft hätte. Also dann hat man irgendwie so 20 Mark Strafgebühr zahlen müssen, weil man die nicht rechtzeitig zurückbrachte. Ich weiß nur, dass mich das immer auch gerade noch so als, ich glaube sogar noch als Studentin in Berlin damals, dass mich das ultra gestresst hat, diese Dinger rechtzeitig zurückzubringen.
Ja, mich auch. Ich habe es auch, glaube ich, verpennt. Oder? Ja, und dann gab es ja immer diese Geschichten aus dem Freundeskreis. Irgendjemand hatte die dann für 3 Monate liegen und musste 8.000 Mark zahlen.
Genau, das waren dann die haben sich quasi nicht durch ihr Studium verschuldet, sondern durch VHS. Und dann ging das ja so los mit dem ersten, Streamen oder dass man sich so Sachen runterladen konnte und so. Und das hat immer ewig gedauert und bis dann ein Film mal geladen war, da musste man, glaube ich, so ungefähr 2 Tage vorher entscheiden, welchen Film man jetzt guckt, damit man den irgendwann anschauen konnte. Also das waren noch so krasse Zeiten mit Videotheken und so. Also das erinnere ich noch. Und ich erinnere aber auch, dass wir als Kinder ganz oft nach Kalifornien geflogen sind mit meinen Eltern, weil mein Vater eine Biografie über Billy Wilder schrieb und wir ihn sogar noch kennen. Es gibt nicht nur ein Foto von mir als sehr schlechte Marilyn Monroe-Attrappe sozusagen, sondern ich habe ein Foto mit einem echten Oscar in der Hand, nämlich einem Oscar von Billy Wilder als 9-jähriges Mädchen. Ja, das schicke ich dir mal.
Das musst du unbedingt schicken. Also das ist ja, ich meine, das so ist ja großartig.
Werde ich dem so nah werde ich irgendeinem Preis nie wieder kommen, Steven.
Das weiß man nicht, aber ich habe mal gehört von einem Oscar-Preisträger, dass man die Preise, die man selber gewinnen will, nicht anfassen darf.
Ach ja?
Ja.
Oh shit.
Ja.
Du, und also, dabei war es so realistisch, dass ich nochmal einen Oscar kriege.
Ja, deswegen, ich wollte dir, es tut mir wirklich leid, dass ich dir da jetzt deine Illusionen rauben muss, aber nein. Also ich habe noch Hoffnung. Also ich meine, ja. Billy Wilder, also das heißt aber dann, weil der ist ja im Jahr 2002, glaube ich, gestorben und war ziemlich alt, über 90.
Ja, der ist sehr alt geworden, über 90, genau.
Genau. Wie alt warst du da, als du den getroffen hast?
Also ich bin geboren 82, das heißt, wir sind so jeden Sommer dahin gefahren, weil mein Vater eben dort arbeitete und mit Billy diese Gespräche führte und wir durften dann eben auch ab und zu mal in sein Büro und durften mal das war sicherlich so, da war ich würde sagen zwischen 8 und 13 oder so. Und dann sind wir da natürlich, weil wir ja in Hollywood dann waren. Ich meine, du kennst das ja gut. Du moderierst ja auch immer die Oscars und roten Teppich und so. Dann sind wir da als Kinder natürlich in die Universal Studios gefahren, ja, und haben uns dann diesen weißen Hai, diese Attrappe da angeguckt oder da sieht man ja auch wunderbar diese Uhr, diese Glock, diese Kirchturmglocke aus Zurück in die Zukunft, also da, wo der Blitz einschlägt.
Yeah.
Das kann man sich da ja alles anschauen in den Universal Studios. Das war damals natürlich hochmodern, dass man da irgendwie mit so einer Eisenbahn durch so eine Filmlandschaft fahren konnte und irgendwie dann gab es ein Fake-Erdbeben oder irgendwie, ja, wie gesagt, den Hai und so. Ja,
diese klassische Tour, ne? Und dann kommt der weiße Hai rausgesprungen. Ja, die ist super. Ja, ich liebe das.
Der Hai kommt da so ganz eckig und also damals halt noch so 90er Jahre, also natürlich so ganz attrappenartig kommt er da aus dem Wasser und man soll sich wahnsinnig erschrecken. Das wäre wahrscheinlich für heutige Jugendliche, die würden darüber lachen, aber ich fand das damals erstaunlich faszinierend und echt, weil mich, glaube ich, wie dich auch immer, diese Kinowelt und diese Filmwelt, das hat mich irgendwie immer total fasziniert. Und wenn ich irgendwie Begabung gehabt hätte, wäre ich auch Schauspielerin geworden.
Das heißt, du hast es probiert, aber es hat nicht geklappt? Oder du bist davor zurückgeschreckt, weil du dir selber kein Talent attestiert hast?
Ich habe mal in einer Serie mitgespielt, als ich 12 Jahre alt war. Aha. Mit Moritz Bleibtreu.
Okay.
Den du ja neulich auch als Gast hattest.
Genau.
Damals war Moritz Bleibtreu noch gar nicht so bekannt und wurde dann natürlich zum Star und ich verehre ihn auch und ich finde, er ist ein fabelhafter, toller Mensch und Schauspieler und das war eine Serie für ZDF und nach dieser Serie und einigen Versuchen am Hamburger Thalia Theater habe ich eingesehen, dass ich ich kann nicht spielen. Ich bin da immer, wenn ich einen fremden Text aufsage, wahnsinnig steif und unecht und verkrampft und denk darüber nach, wie ich wirke und bin vielleicht auch zu unsicher oder weil ich traue mich nicht genug. Nee, ich habe keine Begabung. Wie ist es denn bei dir, Steven? Wolltest du je irgendwie Schauspieler oder Regisseur werden?
Das ist ja eine tolle Frage, die du mir gerade stellst. Also ich habe ja einen Bruder, der ein Schauspieler ist, der hat eine ganz klassische Ausbildung gemacht und ich habe gesehen, was der da imstande ist zu leisten. Und ich habe schon in diversen Filmen und Serien mal kleine Rollen übernommen. Das hat immer Bock gemacht. Also ich hab da schon Bock drauf. Ich habe einen großen Respekt vor dem, was Schauspielerinnen und Schauspieler können. Ich habe jetzt keine Angst davor. Vielleicht liegt das auch an meinem Alter oder an meiner Naivität. Ich würde es probieren. Und am Ende ist es dann ja, sag ich mal, das kann man ja selber gar nicht beurteilen, sondern das beurteilen ja Außenstehende. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es geht ja in der Schauspielerei darum, jemand anders zu sein. In der Moderation und im echten Leben ist man ja man selbst sozusagen.
Hoffentlich.
Meistens. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, und ich wollte auch mal hinter die Kamera. Ich habe ja auch mal so Kurse gemacht an der UCLA und ich war auch ein Jahr mal in Los Angeles. Da haben übrigens mein Bruder und ich uns ein Jahresticket gekauft für die Universal Studios. Weil das war günstiger. Ja, also der Eintritt kostet irgendwie...
Und wie oft wart ihr da?
Ich glaube 4-mal, aber das hatte sich schon amortisiert nach dem 2. Mal. Aber weißt du, weil du es gerade meintest, es gibt diesen Universal Ride, aber was ich viel cooler fand, warst du in dieser Gehgeisterbahn, die Mumie. Kennst du die?
Oh Gott, ich glaube, die gab's da noch nicht.
Ey, das, nee. Da muss ich dir eine kurze Geschichte
erzählen. Mach mich nicht neidisch, bitte erzähl's mir.
Nee, da waren mein Bruder und ich drin und da gibt's also die Mumie sozusagen, ne, mit den ganzen ägyptischen Gottheiten und dann gehst du so einen ganz schmalen Gang lang, der ist vielleicht 20 Meter und an der Seite stehen überall so Anubis-Figuren. Und mein Bruder ging vor mir und irgendwas hörten wir rascheln hinten und dann dreht er sich über mich um, also guckt an mir vorbei und sagt zu mir, lauf, lauf, weil eine von diesen Anubis-Figuren auf einmal in den Gang trat und auf uns zugelaufen kam. Und wenn jemand zu dir sagt, lauf und du hast keine Ahnung, was passiert, dann kriegst du ja so einen Adrenalinschub.
Ja.
Und dann sind wir gelaufen, wie wir nur konnten. Dann landeten wir in so einem Aufenthaltsraum und da standen so 6 Meter Anubis-Figuren drin. Und wir dachten so, wir kamen dann gerade irgendwie so runter und dachten so, okay, ist alles gut, dieser komische Krieger hat uns nicht gekriegt. Und dann bewegte sich eine von diesen großen Anubis-Figuren und dann sind wir rausgelaufen. Das war direkt am Ausgang, schreiend. Und davor war so ein Café und die ganzen Leute, die draußen saßen, applaudierten und lachten dann ganz herzlich. Und dann haben wir uns da auch hingesetzt. Und das haben sie halt bei jeder Person gemacht oder jeder Gruppe, die da drin war. Die haben sie erst durch den Gang gescheucht, dann in diesem Sammelzimmer sozusagen nochmal richtig erschreckt und dann stürmten die da raus und da saßen wir irgendwie 2 Stunden. Das war sensationell. Das war
richtig
geil.
Das war sogar, das ist sozusagen deren Show-Einlage.
Ja, genau, wie in so einer normalen Geisterbahn. Kommen wir nochmal zurück zum Film. Also kommen wir von Manche mögen's heiß mal in die Jetztzeit. Gibt's denn in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren einen Film, bei dem du sagst, das ist einer, der mich begeistert hat, den ich immer noch sehr schätze?
Ich weiß, dass mich total, also wenn ich jetzt so an die letzten Jahre zurückdenke, auch weil der Soundtrack, das ist jetzt wahnsinnig unoriginell, das zu sagen, aber A Star is Born ist so ein Film aus den letzten Jahren, der mir irgendwie in Erinnerung, ja,
aber Lady ich finde, Gaga ist so ja, geil. Ja, aber ich auch Bradley Cooper, also ich meine, der Film ist ja, das ist ja die 4. Verfilmung der Story gewesen oder ich glaube sogar 5. 2018, ich meine, da haben sie ja alles gestürmt, auch bei den Awardshows. Ich finde, das ist wirklich ein beeindruckender Film und vor allen Dingen, da hast du ja auch was angesprochen, ich meine, Lady Gaga ist der Hammer, ne? Ich meine, ich finde,
total.
Ich finde, im Gesang spielt sie Lady Gaga, aber sonst spielt sie halt nicht sich selbst, aber ich finde, das macht sie echt top. Super.
Hat er dir auch gefallen?
Ja, total. Also oh,
ich habe auch den Soundtrack, oh Gott, also es ist, ja, also irgendwie hat der mich extrem bewegt. Natürlich schaut man sich auch sehr gern schon Bradley Cooper an, aber ja, sie hat mich da voll gekriegt. Also ja, das war so eindringlich und das war so, keine Ahnung, das hatten wir nicht. Ich höre bis heute diese Lieder. Und das treibt mir irgendwie die Tränen in die, also Musik macht ja eh was Krasses mit einem. Ich bin auch sowieso so eine Heul, also ich weine sehr, sehr schnell beim Film auch.
Oh.
Also ich, ja.
Was heißt, was muss da passieren?
Ach, eine Tasse muss umfallen. Nein, also ich,
eine Tasse also ist kaputt.
Es muss, ich bin sehr berührbar. Ich bin unglaublich schnell in so einem Ding drin und ich habe das immer gehasst. Mein Großvater hat immer gesagt, ach, wenn der so vorbeikam und wir schauten irgendwas im Fernsehen oder so, ist doch nur ein Film, ja, oder wenn ich mich gegruselt habe. Also ich bin auch sehr ängstlich. Ich kann doch nicht mal den Tatort gucken, das ist mir schon zu heavy so, aber ich bin super emotional und ich weiß noch so als Jugendliche natürlich Schindlers Liste hat mich unfassbar geprägt. Da habe ich aber auch sowas wie Summersby mit Richard Gere. Ja, da habe ich so viel geweint. Oder The Bodyguard war natürlich, weiß ich nicht, wir sind ja so ein bisschen Wahnsinn, eine Generation. Ne? Ja. Hat dich der nicht total geprägt auch, The Bodyguard? War
ja,
das wirklich nicht so ein Film dann?
Also ich meine, Kevin Costner fand ich super und Whitney Houston natürlich. Und vor allen Dingen, das ist auch so tragisch. Das ist ja, kann man da so ein bisschen Parallele zu ziehen zu Marilyn Monroe in einer anderen Art und Weise, ne? Weil Whitney Houston war ja wirklich auch ein Jahrhunderttalent gesanglich. Was für eine attraktive, tolle Frau, aber auch schauspielerisch wirklich ganz besonders. Und die ist ja auch, glaube ich, an ihrer öffentlichen Persona, genauso wie Marilyn Monroe, kaputt gegangen. Ne? Also dass diese Drogen- und Alkoholexzesse und dann natürlich
total
auch ein linker Typ an ihrer Seite, Bobby Brown.
Ja.
Ah, es ist tragisch. Aber ich finde, also, und das ist ja auch ein bisschen die Geschichte von A Star is Born, ne? Also ich meine,
genau,
es prangert ja im Prinzip auch das Geschäft an, in dem wir arbeiten. Und das ist manchmal einfach auch dreckig und gemein. Und Bradley, also ich meine auch Bradley Cooper hat das ja live gesungen. Das ist ja auch so spannend, dass sie diese Konzertszenen hat Bradley Cooper ja wirklich in London ja auch aufgenommen bei einem Open-Air-Konzert, aber ohne Ton. Also es konnte keiner im Publikum damals hören. Und er hat dann trotzdem versucht, Stimmung zu machen. Aber ich finde es, also ich finde es ein toller Film. Und ich finde, alle, die sagen, das ist so ein Klischee, ja, toll, aber man muss ja auch mal ein bisschen Klischee leben,
darf auch mal man darf auch mal Mainstream gut finden. Und ich finde, vor allem offensichtlich habe ich tatsächlich jetzt, wo du so sagst, mit Whitney und Marilyn und A Star Is Born, ich habe offenbar eine Faszination für ja gebrochene Menschen. Also ich mag, was ich nicht mag an Filmen ist, wenn es so gut und böse und es ist so ganz eindeutig und es ist irgendwie, ich mag, glaube ich, ich mag Abgründe, ich mag menschliche Abgründe, ich mag auch kaputte Menschen, ich mag das, wenn menschliche Schwäche auch so dargestellt wird in der Literatur, genauso wie im Film. Und man liebt den, obwohl er so versoffen ist und natürlich auch manchmal Eifersucht oder sogar Neid auch auf Lady Gaga empfindet, was man total nachvollziehen kann, weil er eigentlich der Star ist und wie man an so einem vermeintlichen Glück und Riesenerfolg zugrunde gehen kann. Ich glaube, das hat mich an dem Film irgendwie fasziniert. Ja.
Ja, und du hast gerade gesagt, es ist ja diese bezeichnende Szene auch auf der Preisverleihung, ne? Ja. Wo er dann völlig besoffen auf der Bühne steht und sich selber bepinkelt und dann zusammenbricht und man sitzt und denkt so, du kannst doch eigentlich, du hast doch alles, du hast eine liebende Frau an deiner Seite, die ist erfolgreich und du machst dich selber kaputt, ne? Du machst alle falschen Entscheidungen, die man nur fällen kann. Und das ist so traurig. Aber ich kann das verstehen. Das ist natürlich auch etwas, weil es ist ja nicht alles immer goldig und glänzend und wunderschön. Und man hat ja selber auch Phasen, in denen man kaputt ist. Aber ich finde, es zeigt einem dann immer auch auf der anderen Seite, wie wichtig das Umfeld für einen ist, ne? Also wie wichtig es ist, dass da Leute sind, die einen auffangen können und sozusagen auch
total
wieder grounden, ne?
Aber dass das Leben eben einfach nicht das, was man auch so als Kind denkt, wenn man oder so bestimmte Filme aus Hollywood, die einen auch nerven, so das ist schön, das ist die klassische Rom-Com, am Ende kommen sie zusammen. Also man kriegt ja manchmal so falsche Bilder vermittelt und ich mag auch eine, ja, ich will gar nicht sagen Fehlerfreundlichkeit. Ich mag es nicht, wenn alles so makellos dargestellt wird, sondern ich mag das, wenn Menschen auch scheitern. Nicht, weil ich mich daran ergötze, sondern weil ich selber auch schon gescheitert bin mit Dingen und das irgendwie viel spannender finde, wie man damit umgeht. Und ich finde es viel bewegender zu sehen, wie jemand mit Niederlagen oder auch mit Einschlägen umgeht, als nur zu sehen, es gibt so ein Gedicht von Troelsky, das heißt irgendwie sowas wie, und deshalb wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Also nach dem Happy End passiert halt nicht mehr viel. Und mich interessiert eben genau das, was passiert denn theoretisch nach dem Happy End, ja?
Also wie geht's weiter?
Weißt du, was ich meine?
Total. Also ich kann, also wie gesagt, ich manchmal, es gibt so Phasen und in der befinden wir uns ja auch gerade gesellschaftlich den Umständen entsprechend, da brauche ich einfach was. Manchmal auch was ganz Cleanes, weißt du, ganz klar gut gegen böse oder einfach nur so eine klassische Rom-Com oder so. Ich habe mir letztens Notting Hill wieder angeguckt, weil ich das Gefühl brauchte, es gibt, es kann so einfach sein im Leben. Und das fand ich total spannend, mir das reinzupfeifen. Aber ansonsten finde ich es auch, wenn da so eine Patina drauf ist, so eine Geschichte, wenn man das Gefühl hat, da geschieht auch ein bisschen mehr was.
Ja.
Gibt's denn, also neben den Filmen, weil du bist ja ein Filmlexikon, wie man ja auch merkt, gibt's denn auch Serien, die du ganz besonders schätzt, die du in der letzten Zeit dir angeguckt hast und die dich interessiert haben?
Steven, ja. Ich bin glücklich, dass du fragst.
Sehr gerne.
Weil ich bin fast noch mehr als für Film in den letzten Jahren brenne ich für Serien. Also das ging ehrlich gesagt schon los mit Friends natürlich, das ist für mich immer noch
Klassiker.
Eine der größten Serien aller Zeiten, weil die Dialoge so gut sind und weil es einfach so, weil man diese sechs Menschen einfach so hart liebt und denkt, ich will auch mit denen abhängen. Und das ging dann aber weiter über, weiß ich nicht, dann kam da auch, das hat sich ja auch total verändert. Es gab ja nicht kein Netflix, ne, kein Disney Plus, Hulu, also was es jetzt alles gibt, Amazon Prime und so weiter. Da hat man halt sich, ich hatte diese Friends DVD, diese 10-Jahres-Sammlung irgendwie, alle 10 Staffeln. Und dann kam so How I Met Your Mother, so eine Zeit, und natürlich Sex and the City für irgendwie, das war ja auch eine ganz wichtige, fast revolutionäre Geschichte, weil es zum ersten Mal, glaube ich, öffentlich gesagt wurde, dass Frauen auch sich selbst befriedigen und sich auch mal anfassen und auch absurd, das weibliche, ne? Ach ja, aber so war's. Dass yeah. weibliche Lust erzählt wurde und dass man auch nicht gleich eine Schlampe war, wenn man mit sehr viel verschiedenen Männern geschlafen hat.
Ja, und das vor allen Dingen, ja, dass die Frauen das Zepter in der Hand hatten. Das ist ja, ja auch das, ne? Also ob da jetzt Mr. Big kam oder nicht, das ist ja völlig egal, aber die Damen hatten es in der Hand. Finde ich auch komisch, dass das so lange gebraucht hat. Aber
es hat sehr lange gedauert, bis wir, ja, und das hat mich natürlich auch geprägt und irgendwo auch sogar befreit, weil ich immer auch, ja, ich fand Männer immer toll und spannend, aber ich war auch gar nicht so, dass ich mich so jung unbedingt schon festigen wollte. Also mich hat das definitiv, egal ob jetzt bewusst oder unterbewusst, hat mich das beeinflusst, dass ich irgendwie dachte, nee, es ist auch cool und okay, als Frau irgendwie mal einiges auszuprobieren und so. Und dann kam natürlich später...
Ja, aber ganz kurz nochmal zu Sex in the City, weil ich finde das ganz spannend. Also das heißt, du hast dich da im Prinzip selber drin gefunden, weil du das Gefühl hattest, das, was du gelebt hast, war in der Öffentlichkeit eher verpönt.
Ja, oder, so ein bisschen. Also ich
das
glaube
klingt jetzt
schon,
vielleicht übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
Also ich glaube schon, dass, ich weiß nicht, wie das heute mit jungen Mädchen ist, aber ich, die so in den 90ern Teenager war, und das kam überhaupt nicht von meinen Eltern, sondern ich hatte irgendwie ein sehr, ja, cooles, meine Eltern waren irgendwie modern und liberal und waren irgendwie, meine Mutter war selber Hippie und glaube ich für freie Liebe und ich weiß nicht, also, aber die Gesellschaft hat einem doch schon suggeriert, so mit 13, 14, wenn du 15, wenn du mit zu viel Jungs irgendwie was hast als Mädchen, dann bist du irgendwie wahllos oder billig. Ich will jetzt nicht sagen eine Schlampe gleich, aber das hatte so ein Geschmäckle, das hatte so eine Konnotation von, das macht man nicht und irgendwie...
Und als Junge warst du cool, ne? Wenn du das
als Junge warst du natürlich der Player und der Gangster und das war geil und du hattest Respekt und ich glaube schon, dass mich das jetzt natürlich nicht nur Sex and the City, aber so die Entwicklung, dass plötzlich ich auch Bücher gelesen hatte oder irgendwie das Gefühl habe, okay, weibliche Sexualität ist auch okay und ich darf auch ein Verlangen haben und nicht dieses klassische das ist was für Mädchen, also Sachen für Mädchen waren ja auch oft so blöd und peinlich und heul nicht wie ein Mädchen oder du läufst wie ein Mädchen, ne? Das Mädchen war immer so, wurde manchmal so abgewertet und irgendwie, ich fand Mädchen sein aber dann cool und ich fand das auch in Ordnung, als Frau auch meine Bedürfnisse zu äußern und auch zu sagen, ich kann irgendwie auch laut sein und ich kann auch einen kleinen Feigling trinken oder einen sauren Apfel und ich kann mit euch mithalten. Irgendwie hat mich das, glaube ich, schon geprägt.
Aber ist ja super, dass das so etwas Positives auch in dir ausgelöst hat, ne? Weil ich glaube, dass ja viele, also ich fand es spannend, dass Sex and the City auch zum ersten Mal dieses gemeinsame Gucken animiert hat. Also ich
das
weiß, dass ganz viele Menschen in meinem Freundeskreis dann gesagt haben, ja, heute ist Sex in the City. Es war ja noch so eine Fernsehserie, die dann nicht weggebinged hast.
Dienstagabend,
ne?
Genau.
Genau, und dann hast du dich getroffen und dann hat man irgendwie drüber geschnackt und man konnte sich austauschen. Das finde ich eigentlich toll, ne? Also und in einer Serie kannst du natürlich auch weitaus mehr erzählen, als jetzt in Film, da hast du natürlich nicht den Spielraum. Aber
nee, ich liebe sehr, ich werde auch so, ich bin ohnehin so ein suchtgefährdeter Mensch und ich finde so, ja, voll. Und ich finde, Serien haben ja dann einfach, also das ging dann irgendwie weiter mit, dann habe ich als Anwältin natürlich auch mal Suits geguckt und was ich liebe, ist hier Larry David, Curb Your Enthusiasm. Das ist halt so eine, das ist einfach genau mein Humor über so einen miesepetrigen, zynischen Misanthropen, der alt ist und wahnsinnig ehrlich sich komplett daneben benimmt und allen auf die Füße tritt und man findet ihn trotzdem so liebenswert, obwohl er ein wirklich auch manchmal ein Arsch ist.
Ja, aber ich finde, er spricht einem doch manchmal auch aus der Seele, oder? Weil er sagt das, was man selber nicht sagen würde, weil man denkt, nee, ich bin zu gut erzogen. Und er ballert's einfach raus. Solche Menschen bewundere ich ja auch, ne? Also
Ich liebe ihn.
Ja, und er macht das, aber wie du schon gesagt hast, er ist so miese Peter, er ist so ein bisschen so vergrantelt, aber man möchte ihn, man glaubt, also ich habe immer bei ihm das Gefühl gehabt, bei Larry David, du nimmst ihn in den Arm und dann weint er. Weißt du, was ich meine? Ja, so vor Freude, ja, dass er so viel Liebe und Emotionen in der Empathie in dir bekommt.
Er will ja auch geliebt werden, aber keiner, weißt du, auch als er sich scheiden lässt in irgendeiner Staffel, wo dann alle seine Jewish-Freunde irgendwie sagen, nee, wir bleiben bei deiner Frau. So, die müssen sich entscheiden sozusagen, zu welchem Teil des Paares sie halten. Und keiner will zu ihm halten. Und er ist irgendwie, es ist so mit Fremdschämen. Also man ist wirklich so, man sitzt ja vorm Fernseher und denkt so, nein, das sagt er jetzt nicht, das macht er jetzt nicht. Und er macht es. Und irgendwie, ich liebe, wie du sagst, man hätte auch Bock. Manchmal denkt man so, warum traue ich mich das eigentlich?
Ja,
warum sind wir manchmal eigentlich so heuchlerisch und verlogen? Der sagt's halt einfach. Der sagt, nein, ich habe keinen Bock auf euren Empfang oder das Essen schmeckt aber scheiße oder ich bin aber zu geizig hierfür. Oder, also es ist großartig und er möchte auch, dass er anerkannt wird. Ja, ne? Er ist wie so ein Kind.
Also den man nicht irgendwie schon tausendfach gesagt hat, das darfst du nicht und finde ich auch groß. Ja,
also ist das eine Serie, die du auch feierst?
Ja, ich bin da ja, also wenn ich peinlich berührt werde, dann schäme ich, also ich bin dann selber wie ein Kind, ich gucke dann weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du so eine Szene siehst und denkst so, bitte mach es nicht. Und dann siehst du, dass das macht. Und dann muss ich mich irgendwie vergraben. Dann ist mir das selber total peinlich. Ist genauso wie bei Jerks.
Ey, Jerks, oh Gott.
Jerks dreht ja die Peinlichkeitsschraube noch mal ein Ticken fester. Und da muss ich teilweise sagen, ey, ganz im Ernst. Aber ich meine, Christian und Fari sind einfach großartig. Und Christian ist genauso ein Typ wie Larry David. Weil Christian hat auch keine Angst davor. Also ich glaube, dem ist manchmal was peinlich, aber er macht's trotzdem. Ich weiß nicht, ob der so. Ich glaube, das ist so sein sadomasochistisches alter Ego, das in ihm Jerks.
Warum hat er das? Weil er ist so genial und ich liebe Jerks. Also das wäre übrigens auch hier, apropos, wir machen hier so einen Bewerbungspodcast. Falls ihr mal jemanden sucht, also bei Jerks würde ich sofort mitspielen. Also ich finde Jerks so eine geile Serie.
Ja,
ich habe das immer weggeglotzt sofort und ich liebe dieses Duo, auch wie sie, weiß ich nicht, wenn ich nur daran denke, wie sie im Auto sitzen und dann überlegen, wer jetzt was Christian Ulm also maximal auf einer Hotness-Skala erreichen könnte und so nach dem Motto, ey, wenn du dir richtig Mühe gibst, dann bist du vielleicht eine 8 und so. Also es ist, ich finde, man kann sich, das ist so ehrlich und so aufrichtig und es bringt so Bock, denen zuzuhören. Aber ich muss mich auch manchmal, ich halte es auch manchmal nicht aus, aber das ist ja meine Schuld. Also warum geniert man, ich bin auch als Kind früher immer rot geworden und so. Also du bist
rot anstelle der anderen geworden. Ja, okay,
ich bin rot für mich selber, aber auch für andere. Kennst du das?
Ja, also das kenne ich nicht so gut. Wenn du dich meldest früher in der Schule und du wirst rot, bevor du überhaupt was gesagt hast, das ist mir immer passiert, ja.
Genau, das stimmt. Du meldest dich genauso und dir wird ganz heiß. Und am schlimmsten ist es ja dann, wenn irgend so ein Arschloch dann sagt, ey, Laura, du wirst gerade ganz rot.
Ja, genau.
Dann wirst
Wieso?
Du natürlich
Nein.
Nein, bin ich gar nicht. Und du merkst einfach, es steigt, mir ist heiß, ich glühe. Oh Gott, es ist so unangenehm. Ich bin froh, dass das so ein bisschen vorbei ist. Aber ich freue mich jetzt schon. Jetzt kommt ja bald die neue Staffel Jerks. Insofern, ich kann es kaum erwarten.
Geht's wieder los.
Und ich liebe das ganze Ensemble. Ich finde, das macht einfach, es ist so ein Vergnügen und es hat ein bisschen was mit Curb Your Enthusiasm irgendwie gemeinsam, finde ich.
Stimmt, es ist auf derselben Stufe, absolut richtig. Das sag mal, bist du denn dann eher Team Kino oder eher Team Couch?
Ich finde, Team Couch klingt so unsexy, aber ehrlich gesagt,
okay,
also, weil das
Team
klingt für mich so nach
Bett.
Ich weiß, Team, ich bin Team, ich glotze auf der Couch, perfekt gestylt, in High Heels mit Glitzer Make-up. das ist
ich
mein
auch
Team.
In High
Steven,
Heels.
Weißt du? Also,
in meinem Seidenpyjama, hauteng ist der.
In meinem Negligé, liege ich da mit Dauerwelle. Nein, also ich bin schon Team Couch, muss ich sagen, in den letzten Jahren immer mehr geworden, was natürlich auch traurig ist, weil wir ja wissen, auch jetzt durch Corona, wie schwer die Kinos es haben. Und ich will auf keinen Fall, dass die Kinos sterben und so weiter. Und ich glaube, früher war Kino auch richtig noch so was Besonderes und irgendwie so eine Sache auch für Dates und so. Man hat sich ja da so verabredet und dann vielleicht auch zum ersten Mal so geknutscht oder Händchen gehalten. Inzwischen bin ich Team Serie. Also ich kann dir noch, ich habe allein in diesem Jahr so viele tolle Serien gesehen, und bin immer wieder begeistert davon, was Drehbuchautoren, wie toll inzwischen Sachen umgesetzt werden, von irgendwie Miss America mit Kate Blanchett, das ist eine fantastische Serie. Unorthodox fand ich ganz großartig auf Netflix. Ich habe sehr geliebt Hollywood, The Great von Hulu, also über Katharina die Große und Russland und wie die da. Also es gibt so wahnsinnig geile Serien. Bad Banks natürlich, ZDF habe ich geliebt. Kennst du die? Hast du Bad Banks gesehen?
Die kenn
ich. Wie fandst du das?
Also ich habe den Hype nicht so richtig verstanden.
Nee.
Ich finde sie gut, aber sie hat mich jetzt nicht gekillt. Also mein großes Problem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile die Flut an möglichen Dingen, die du gucken kannst, ob das jetzt Serie ist oder Film. Ich schaff's nicht mehr und deswegen muss ich rigoros sein. Also das heißt, ich muss, wenn mich die Serie nicht catcht, spätestens nach der zweiten Folge, dann ist sie nichts für mich. Weil dann, was ist eine ganze Staffel mit 6 Mal eine Stunde oder 8 Mal eine Stunde oder 12 Mal eine Stunde oder 3 Staffeln, da flippst du aus. Ich krieg das nicht mehr in meinen Alltag reingepresst. Und deswegen, Bad Banks fand ich gut. Also wie gesagt, das ist eine sehr gute Serie, die habe ich auch geguckt, aber ich habe sie nicht, die ist jetzt nicht the top of the notch für mich.
Okay.
Was also aber nichts heißt, dieser persönliche Geschmack, ne?
Ich fand, na gut, nun lebe ich auch inzwischen in Frankfurt, ne, und war eben 6 Jahre, habe ich in so einem Hochhaus, in so einer Großkanzlei, in so einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet, aber irgendwie, ich fand die Besetzung unglaublich, ich finde halt Paula Bär ist da drin fantastisch, Moretti liebe ich, so, aber es gibt, wie du sagst, man muss sehr wählerisch sein, es ist fast so ein bisschen, glaube ich, wie Tinder oder so, man hat so ein Überangebot, man kann sich nicht endlos mit Serien...
Ich habe noch nie getindert.
Ich auch nicht, leider, weil ich war vergeben, bevor es das gab.
Absurd, hast du dir auch mal vorgestellt, was wäre, wenn du Single gewesen wärst mit Tinder?
Total, ich wäre nicht klargekommen.
Ich glaube, ich habe mit so ein paar Leuten zusammengearbeitet und ich weiß noch, ich war auf einer Produktion und der eine Produktionsfahrer, der war Tinder Man of the Month, ne? Und der ist egal, das war so eine Rolling Production, wir waren in unterschiedlichen Städten innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, in 5 oder sowas. Der hat überall getindert. Oder ich war auf der ZDF-Produktion, da waren wir in der Mongolei, da hat einer von den Jungs getindert.
Hatte er ein Match?
Ja, logisch hatte der ein Match.
nur 15 Kilometern und hinter 7 Bergen.
Völlig absurd.
Krass.
Ja, ne, und dann habe ich mich mal neben die gesetzt und habe mir das mal angeguckt, wie das funktioniert. Ist absurd. Ist echt absurd.
Also ich habe auch 2, 3 Freundinnen, die das machen und ich gucke da immer mal und ich glaube, was ich ganz schlimm finde, oder nee, sagen wir mal so, ich kenne mich und ich weiß, ich bin manchmal etwas gierig und ich habe auf jeden Fall die heutzutage viel zitierte FOMO, ja, die Verpassungsangst. Und ich glaube, die hatte ich schon so mit 20 und da war das ja alles noch nicht so heftig mit WhatsApp und Online und Instagram und Social Media, ne, das ist ja heute alles total, also viel, viel ausufernder. Und ich glaube, mich hätte das unfassbar gestresst, weil ich immer gedacht hätte, ich verpasse jemanden, da kommt noch was Besseres, ich muss den auch noch treffen. Also ich glaube, ich hätte mich selber damit total kaputt gemacht, aus lauter Gier alles probieren zu wollen. Ich wäre überhaupt nicht klar, also wahrscheinlich hätte mich keiner gematcht, aber gut, ich hätte, also weißt du,
ich wäre so... Da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht stimmt.
So bearbeitete Fotos von mir hochgeladen, Steven, so richtig geile, so cute, weißt du, wo ich so ganz natürlich mit Duckface in die Kamera gucke.
Ich hätte mich, glaube ich, beim Hantel stemmen oder beim Sixpack einreiben.
Klar.
Mit Babyöl.
Mit Öl.
Genau. Fotografiert.
Ja.
Und beides.
Steven, sollen wir es mal ausprobieren?
Ja.
Wer von uns mehr Matches auf Tinder? Geil, Challenge accepted.
Oh, ich sag dir eins, da werde ich so ablosen, ey, das ist so unfassbar. So, ja, aber ich glaube,
die Frauen lieben dich doch.
Nee, pff. Also ich freue mich ja für all diejenigen, die Möglichkeiten heute haben. Ne? Ich bin ja auch gar kein Verflucher dessen, was da passiert. Ich kenne auch. Also ich habe auch Pärchen in unserem Freundeskreis, die sich über Tinder kennengelernt haben und dann verheiratet und Kinder und happy sind. Also das ist bei dir bestimmt auch so, oder?
Ja, und ich finde, wie du auch sagst, dieses, also bewerten oder verurteilen, ich finde das ohnehin immer total arrogant bei allen Sachen. Also auch Leute sagen, oh, echt, du bist auf Social Media, das finde ich ja so scheiße, so als hätten die, also, oder echt, du guckst viel fern. Also es, und ich finde, bei Tinder ist es genau das Gleiche. Also warum soll man sich nicht darüber kennenlernen? Ich finde das cool. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch Neid oder ich weiß nicht, es gibt so viele, ich denke immer, es gibt so viele Möglichkeiten im Leben und so viele spannende Varianten und Versionen von sich selbst, die man auch ausprobieren kann, warum nicht alle mitnehmen, weißt du? Und
genau.
Warum soll man anderen Leuten dann auch noch vorschreiben, wie man, also als Mutter kann ich davon natürlich ein Lied singen, ne? Wie du als Mutter zu sein hast und als Frau und als, weiß ich nicht, und als Single, lass die Leute sich doch da kennenlernen. Also wenn ich Single wäre, hätte ich das 100 pro ausprobiert. Du auch?
Ja, natürlich. Also jetzt mal ganz im Ernst, es ist doch, also man kann das den Menschen noch nicht vorschreiben und am Ende sucht ja jeder das Glück. Und
warst
wie
du denn
es
gut
suchst,
im?
War ich gut im,
ja,
was?
Warst du gut im Aufreißen?
Auch wenn, oh, du, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich gut
so
im Aufreißen war.
In der Akquise, Steven?
In der Akquise. ich glaube, ich war manchmal sehr fehlgeleitet, aber ich war auch viel lange Zeit unglücklich verliebt. Also insofern, ja. Und dann bin ich immer total durchgedreht eine Zeit lang. Aber das, ich glaube, das hat jeder mal. Oder warst du denn gut im Aufreißen?
Nee. Ich war auch sehr oft unglücklich verliebt, weil es ist ja auch immer so, dass man immer die besonders cool findet, die man überhaupt nicht beeindruckt, weil man sich natürlich bei denen auch total bemüht und dann total unecht
anbiedert
und uncool ist. Ja, genau, anbiedert und bemüht ist und angestrengt und eben unnatürlich. Und die ich immer überhaupt nicht beeindrucken wollte, wo ich dachte, ah, cooler Kumpeltyp oder so, die waren dann irgendwie...
Die waren hinter dir her.
Also, nein, es ist wirklich eine alte Geschichte, aber es ist wirklich immer, man findet den gut, der und der findet die gut, die wieder den nicht gut findet. Es ist fatal, aber ich war besonders uncool immer, also ich war ohnehin, glaube ich, nicht so super cool als Teenager. Ich habe es immer versucht und habe deswegen auch sehr früh angefangen zu rauchen und so zu tun, als ob ich cool wäre. Aber ich war nicht so begabt mit Jungs. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich immer um Kopf und Kragen geredet oder eben, wie gesagt, bin errötet und war auch ein bisschen verklemmt und dann wusste ich auch nicht, wie macht man das jetzt und ich war so ein bisschen unbeholfen und tollpatschig bin ich sowieso, also nee, ich war da jetzt nicht die Number One, kann ich nicht behaupten.
Ja, aber irgendwann findet ja jeder Topf seinen Deckel, wie man so schön sagt, aber ich glaube, ja, also wie gesagt, das ist ja alles immer ja, ich meine, im Nachhinein, wenn du zurückguckst und dir nochmal anguckst, welche Fehler man gemacht hat und in wem man wieso, wie lange verknallt war, dann denkt man immer so, oh Gott, warum eigentlich? Auf der anderen Seite ist es so passiert und es ist ja müßig, sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen, weil es ist ja trotzdem eine tolle Zeit und es hat dann vielleicht damals nicht gepasst. Ich denke in der Sekunde dann immer so, ja okay, wäre da was Tolleres damals auf mich zugekommen, dann hätte es ja vielleicht auch funktioniert und ich habe mich in jemand anderen verknallt. Aber du, es ist wie es ist.
Du, ich glaube vor allem, dass Liebeskummer total wichtig ist natürlich für einen selber. Ich bin immer ultra empathisch, wenn meine Freunde und Freundinnen ankommen und sagen, sie leiden. Ich bin da, die wissen, da können sie immer mit mir zu mir kommen, weil ich wirklich alle Abgründe schon selbst gefühlt und gesehen habe und jeden verstehe, der über nichts, der so richtig besessen ist von irgend so, von einem Menschen und der irgendwie nur darüber reden will oder saufen will oder den Frust im laute Musik. Ich habe mich auch schon in Embryostellung auf den Boden gewälzt.
Ich
kann jeden Pathos verstehen, ja. Eine italienische Oper ist nichts gegen mich. Und ich glaube, das hat meinen Charakter geprägt, dieses Operettendasein und dieses, es ist jetzt ein Musical und das ist so schlimm, weil der Typ mich irgendwie nicht will oder so. Das macht einen empathisch und im Übrigen ist es für uns Künstler auch sehr produktiv, weil Woody Allen hat mal den schönen Satz gesagt, das Glück schreibt mit weißer Tinte. Und ich glaube, wer immer nur glücklich ist, ist nicht kreativ.
Das stimmt. Aber ich habe immer von Sting Fields of Gold gehört und habe mich da in meinem Selbstmitleid selber kaputt gemacht. Aber also, du hast
Sting
recht.
Sting bin ich auch großer Fan, verstehe ich gut.
Ja, also du hast recht. Aber wenn ich nochmal zurückdenke, Alter, habe ich da gelitten, teilweise. Das war echt scheiße. Also da habe ich keinen
Bock
drauf.
Aber es ist doch so wichtig, Sting.
Ja, es ist auch wichtig.
Sonst wird man so ein...
Als wenn das alles, ja, wenn einem die Sonne den ganzen Tag aus dem Hintern scheint. Das, ja, stimmt. Hast du recht. Aber trotzdem, also es ist ja genauso, wie man immer so schön sagt, Niederlagen sind ja auch gut, ne? Also wenn du ein Tief hast, kommst du stärker wieder. Aber wenn du in diesem Tief bist, da denkst du an alles andere als stärker wiederkommen, ne?
Ja, das stimmt.
Sag mal,
so viele Niederlagen brauche ich dann auch
nicht. Brauche ich auch nicht.
Ich habe meine gehabt. Ich glaube, mein Konto ist voll. Mein, ja, Kontingent ist erschöpft.
Ja, siehst du.
Ich hatte gar, du, ich bin total glücklich und ich finde ohnehin, es ist auch immer eine Frage der Perspektive und ob man, das klingt jetzt so wahnsinnig abgedroschen und so, aber ich versuche immer nicht so viel zu jammern. Ja, ich kann sentimental sein und ich bin auch ein schwermütiger Mensch und ich habe auch eine melancholische, slawische Seele sozusagen, aber ich finde es auch total wichtig, sich mega an Dingen erfreuen zu können und nicht immer zu jammern und sich nicht immer runterziehen zu lassen, sondern ich kann mich zum Beispiel, wo wir jetzt wieder beim Thema sind, an einem geilen Film oder einem schönen Soundtrack oder einem guten Buch, weißt du, es gibt das Leben ist so vielfältig und es gibt so unfassbar schöne Dinge, selbst in einer Pandemie, die man sehen kann und irgendwie, ja, also ich glaube...
Ja, man muss sich selber seine kleine Oase schaffen, weil sonst verzweifelst du ja irgendwann.
Ja.
Aber sag mal, deine Oase, muss man ja dazu auch nochmal sagen, ist ja so ein bisschen Jura und die Juristerei. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich, wenn du so freigeistige... Eltern auch...
Wie konnte das passieren?
Nein, das sage ich gar nicht. Also war das dann für dich so konträr? Also hast du dann gesagt, ich will gerade nicht sowas? Ich brauche... Also weil mein jüngster Bruder hat auch Jura studiert und ich weiß einfach, dass das, also gefühlt, was der mir da erzählt hat, auch sehr, sehr trocken und auch auf jeden Fall hart war. Warum bist du da hingegangen?
Ich glaube schon, dass ich mir selbst und wahrscheinlich auch meinen Eltern oder irgendwem, man denkt ja irgendwie als junger Mensch immer, man muss es irgendjemandem beweisen. Ich wollte definitiv mir selbst was beweisen, im Sinne von, ja, meine Eltern sind beide Journalisten und machen Kultur und schreiben Bücher und sind Theaterkritiker und ja, das will ich wahrscheinlich irgendwann auch, aber ich will jetzt etwas machen, was nur mir gehört, was noch niemand in der Familie gemacht hat. Und ich war die erste Juristin so und ich fand das schon auch spannend vom Jura ist ja auch sehr durchaus sprachlich und ich fand auch irgendwie so unsere Verfassung und so mal das Grundgesetz zu verstehen und irgendwie Strafrecht fand ich auch ganz abgefahren und so die Psyche von Straftätern und aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ging es glaube ich hauptsächlich darum,
dass du dich sozusagen
absetzt.
Beweisen.
Total und so dieses ich war quasi in meiner Familie der Exot oder die Exotin mit Jura. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Familien andersrum, wo so eine Generation von Rechtsanwälten und einer schreibt dann Bücher. Und ich habe in Berlin Jura studiert und war da auch immer so ein bisschen der Nerd, weil ich natürlich, also ich war null nerdig, weil ich wirklich gerne gefeiert habe und so. Aber im Vergleich zu meinen anderen Freunden, die so Journalisten oder Film oder Models oder Künstler oder so waren und ich immer, ja, ich muss jetzt fürs erste Staatsexamen irgendwie mich vorbereiten. Ich fand das aber immer ganz cool, so ein bisschen auf Safari zu sein, weil mir Jura nicht so lag und ich finde das schon spannend, als Mensch sich auch mal an etwas so ranzuwagen, von dem man denkt, eigentlich ist das gar nicht so meins, aber mal gucken, wie ich damit klarkomme. Es war so ein Experiment, glaube ich, für mich.
Aber du hast es dann ja auch mit einem anderen Thema, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, kombiniert, weil du ja während deines Jurastudiums im Dezernat für Sexualdelikte und Missbrauchsfälle gearbeitet oder hospitiert hast. Ne? Also das heißt, da sind ja sicherlich Dinge begegnet und Schicksale gezeigt worden oder die sind dir nahe gegangen. Die machen einen doch auch schon fertig. Also hast du denn dann irgendwann gedacht so, also ich kann das verstehen, dass du dich abkapseln wolltest, sag ich mal, und was Eigenes haben wolltest, aber du hast es dann ja gezielt auch eingesetzt. Wie bist du denn damit auch umgegangen, mit dieser Situation und mit diesen Fällen?
Also ich weiß noch, dass ich in der Ausbildung eben dann in der Staatsanwaltschaft war und diese Sexualdelikte betreut habe. Und das war mir schon auch wichtig, weil man, glaube ich, als Frau auch erst recht spät begreift, was man selbst vielleicht so erlebt hat oder was einem so widerfahren ist als junger Mensch an Übergriffigkeiten oder wo man vielleicht auch gelernt hat, sich nicht zu zieren oder nicht Nein zu sagen und nicht rumzuzicken, sondern mitzumachen. Und so, natürlich hat das da nochmal ein ganz anderes Ausmaß, aber ich habe mich viel damit beschäftigt, also mit dem Thema weiblicher Körper und auch die, was das für Spuren bei den Frauen, bei den Opfern hinterlassen hat, im Sinne von Selbstverstörung und Selbsthass und so, das ist mir, das hat mich schon sehr geprägt und das war mir auch ein wichtiges Thema, weil ich auch erst relativ spät so verstanden habe, dass man als Frau doch anderen Gefahren ausgeliefert ist. Also ich habe neulich mal, war mal so eine Umfrage auf Instagram, was würden sie tun, wenn es einen Tag keine Männer gäbe? Und Männer wurden gefragt, was würden sie tun, wenn es einen Tag keine Frauen gäbe? Und Männer haben gesagt, das Gleiche wie immer, auch ich wäre ein bisschen traurig, ja, ich würde vielleicht mehr trainieren. Und die Frauen haben 90% geantwortet, endlich alleine nachts rausgehen, nachts durch die Straßen laufen, keine Angst mehr haben, mal ins Fitnessstudio gehen, ohne angelabert zu werden, anziehen, was ich will, ohne dafür blöde Kommentare kriegen. Also da, durch diese Antworten ist mir so bewusst geworden.
Wie schrecklich.
Jetzt ufert das alles sehr aus, worüber wir reden, aber weil wir bei Jura sind, aber natürlich spielte sicherlich auch eine Rolle, das klingt jetzt so vermessen, für Gerechtigkeit zu sorgen oder so, aber
finde ich überhaupt nicht. Es geht ja darum, dass es, wenn das eine einzelne Person startet und du das ausstrahlst an deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld, dann ist es ja, und jeder nimmt davon ja etwas mit. Ich glaube, darum geht's ja. Also ich finde es ein richtiges, absolut nachvollziehbares Ziel zu sagen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich finde es toll, dass das deine Motivation ist und ja auch immer noch zu sein scheint.
Ja, also es gibt natürlich unglaublich viel, was man bewegen kann. Und deswegen finde ich, wird Juristen oft so Unrecht getan, weil es immer heißt, ja, es ist eben so trocken und dröge und ihr Spießer und so. Aber es gibt fantastische Anwälte, es gibt fantastische Organisationen, es gibt ja auch Anwälte ohne Grenzen, es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Mädchen in bestimmten Ländern mehr Rechte haben. Aber auch hier, also du kannst sehr, sehr viel bewegen mit Jura deswegen fand ich das als Studium ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich mich aber, es ging so gut los mit mir, Steven, und dann bin ich falsch abgebogen und doch in der Medienwelt gelandet.
Aber findest du, du bist falsch abgebogen oder wie kam es denn? Also diese Weiche muss ja irgendwann gestellt worden sein oder irgendjemand hat mal gesagt, guck mal hier, Laura, du kannst weiterfahren auf diese Autobahn oder du nimmst einfach die. Warum die andere oder warum beide?
Ich war dann 6 Jahre in der Großkanzlei und hatte einfach das Gefühl, okay, ich habe da jetzt auch viel gesehen und gehabt. Also wie gesagt, ich bin so neugierig und ich habe immer FOMO und ich dachte dann, ja, jetzt hast du Gerichtsprozesse gewonnen. Ich war bis vom BGH und so und jetzt hast du irgendwie viele verschiedene Mandate betreut und dann sind meine Kinder zur Welt gekommen. Ich habe Zwillinge bekommen und mein Vater ist gestorben. Das passierte so alles innerhalb von 6 Wochen. Und meine Kinder waren auch Frühchen und waren auf der Intensivstation und so. Und irgendwie, glaube ich, habe ich durch diesen, das war wie so eine Zäsur. Ich war dann auf einmal Mutter, mein Vater war nicht mehr da. Ich hatte diese Sorgen um die Kinder und ich habe dann gedacht, ich bin jetzt Mitte 30. Soll es das jetzt schon gewesen sein? Also ist das alles? Ist das jetzt mein Leben? Bleibe ich jetzt für immer Anwältin? Oder habe ich noch Sehnsüchte und Wünsche, die ich mir noch nicht erfüllt habe und von denen ich irgendwie mit 16 immer dachte, das will ich mal machen oder das will ich mal sein? Und dazu gehörte irgendwie Bücher zu schreiben und vielleicht mal eine eigene Fernsehsendung zu haben. Und ich habe dann gedacht, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie. Worauf wartest du? Du bist schon, dein Vater erlebt das schon nicht mehr. Du bist jetzt auch schon Mutter. Was soll noch passieren, damit du irgendwie dir diese Träume erfüllst? Ich habe auch immer noch jetzt noch sehr viele Träume, aber irgendwie hat
die
das was mit
mir
gemacht.
Die muss man ja auch haben. Es wäre schön, wenn du keine mehr hättest, oder?
Nee. Du hast aber, doch bestimmt aber ich meine, auch noch welche.
Ja, also ich habe ganz viele, aber das finde ich, muss man auch haben, egal wie alt man ist. Und ich finde, das ist ja auch etwas inspirierend. Ich glaube, es ist eine Paarung aus zwei Dingen. Man muss Träume haben und man darf keine Angst haben.
Genau.
Und das klingt immer so banal, aber es ist genau so. Und deswegen habe ich da einfach also total Bock drauf. Also ich finde das, ich finde es auch nachvollziehbar, was du gesagt hast, aber hast du das Gefühl, ich meine, du hast ja auch, du schreibst ja auch Bücher, ne? Also mit jemandem wie deinem Vater im Hintergrund, hast du das Gefühl, dass der Druck mit diesem Namen, den du trägst, noch größer ist, wenn du etwas schriftlich machst oder wenn du überhaupt in der Medienbranche arbeitest?
Ich weiß gar nicht, es ist sicherlich beides. Es gibt, natürlich habe ich gewisse Vorteile dadurch und das kann man auch nicht leugnen. Ich habe auch neulich mit einer anderen berühmten Tochter oder ich habe zwei Freundinnen, die auch sehr berühmte Väter haben und wir haben immer, die haben gesagt, nee, ich gehe damit ganz offen um und ich sage halt, ja klar bin ich die Tochter von dem. Ich bin ja auch die Tochter meines Vaters und ich habe ihn sehr geliebt und natürlich hat er mich geprägt in seinen, durch die Liebe zur Literatur. Wir hatten, glaube ich, über 15.000 Bücher zu Hause, ja, also ich musste immer irgendwie lesen. Ich weiß noch, mein erster Freund hat dann so zu seinen Jungs gesagt, oh, ich bin jetzt mit Laura Karsek zusammen und die haben gesagt, oh Gott, wenn du da frühstückst, dann lies vorher aber ganz viel Reklamhefte und so. Also es war voll der Stress für ihn. Ja,
das ist so eine geile Ansage. Ey, egal, scheiße auf die Alte, lies die Bücher.
lies die Reklamhefte, Mann. So, und natürlich geht damit auch eine Erwartungshaltung einher. Das kenne ich schon aus dem Deutschunterricht irgendwie, aber es gehen auch gewisse Unverschämtheiten. Also auch bei meinem ersten Roman, der ist erschienen 2012, da lebte mein Vater noch. Den hat er auch gelesen als allererster, also bevor ich den zum Verlag gegeben habe. Und da haben dann ernsthaft Leute gefragt, hat der den geschrieben oder so. Also wo man denkt, es geht um eine junge Frau, die zu viele Möglichkeiten hat und viele Männer datet und sich nicht entscheiden kann und sich nicht festlegen kann und am Ende in der Mittelmäßigkeit strandet. Ich glaube nicht, dass mein Vater das schreiben könnte. Also,
ja, vor allen Dingen, aber wie anmaßen, dir das zu unterstellen in der Sekunde, ne? Warum? Das fragt ja auch keiner Boris Becker, wenn jemand Tennis spielt, hat dein Vater für dich die Matches gewonnen? Genau. Das ist, sagst du, nee, wie, egal.
Aber ich verstehe da, also ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, dass man sicherlich denkt, ah, da hat es jemand leichter gehabt oder weiß ich nicht, dieses Thema irgendwie so Promi-Kind oder so, ne, das ist halt so, das hat irgendwie auch so eine negative Konnotation, dass Leute irgendwie denken, ja, die kann ja selber nichts und oh, guck mal, die ruht sich drauf aus oder guck mal, die denkt nur, weil sie so, aber meine Güte, also ich glaube, jeder Mensch hat durch das Internet heutzutage mit sehr viel Hasstiraden zu kämpfen, was unfassbar traurig ist und mit sehr viel Sexismus und Mobbing und so und wenn das jetzt meine ja, wenn das jetzt das Stigma ist, so ja, das ist die Tochter, ja, ich liebe meinen Vater, ja, und ich habe auch in meinem aktuellen Roman auch darüber, ich habe das Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern auch beschrieben, weil ich glaube, dass es für eine Tochter ganz, ganz wichtig ist, wie der Vater mit ihr umgeht, ob er ihr applaudiert und ob er ihr, wie er ihr Männerbild prägt und ihr Selbstwertgefühl und das Sterben des Vaters oder den Verlust ist so ein letzter Schritt zum Erwachsensein. Und ich wollte eigentlich nie erwachsen sein. Ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich auch noch so gewissermaßen Teenager, so hormonell und in meiner Reife. Und durch den Tod meines Vaters musste ich aber dann, und dann sagen Leute, ach, du bist so stark. Und man denkt so, ja, was habe ich denn für eine Wahl? Also was heißt hier stark? Ja, ich habe Kinder auf der Intensivstation und einen Vater, der stirbt. Also andere Leute machen ganz andere Sachen durch. Aber das ist eben dieses Loslassen von dieser väterlichen Liebe, das war für mich schon schwer, weil er mich immer so bedingungslos beschützt. Also ich hatte immer das Gefühl, da ist so eine Gewissheit, so eine ganz starke Erwiderungsgewissheit. Das war immer, ich musste mich nie um seine Liebe bemühen. Und als ich dann, mein Vater hat mich auch erzogen, ich muss noch ganz kurz was sagen, also als ich so jung war, hat mein Vater mir natürlich immer irgendwie applaudiert und ich war die einzige Tochter und habe drei Brüder. Und als ich dann pubertierte und zum ersten Mal mit echten Jungs in Berührung kam und nicht nur mit meinem Vater, der total verblendet war, war das ein ganz schöner Schock, weil ich gemerkt habe, scheiße, nicht jeder findet dich so toll wie dein Papa.
Aber das ist ja toll, dass du das über deinen Vater, also das immer noch in dir trägst, oder? Aber das ist ja auch, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ein Vater all seine Kinder, ob Junge oder Mädchen, liebt und denen das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Ne? Also das ist ja. Total. Aber gibt es Momente, in denen du, keine Ahnung, irgendwie mit deinem Vater kommunizierst und ihm sagst, ey, hör zu, das ist gerade in meinem Leben oder das habe ich jetzt gemacht oder ich wünschte, du könntest das sehen. Gibt es diese Momente?
Also ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass ich nicht gläubig bin und mein Vater das auch nicht war. Das hat er sogar noch so ungefähr in seinen letzten Stunden, glaube ich, gesagt. Das ist schrecklich, aber ich glaube an nichts. So, aber natürlich ist das der Roman, den ich geschrieben habe, in dem es um ihn geht und in dem ich die Liebe einer Tochter zu ihrem Vater auch erzähle und die heile Kindheit und die Reisen in den 90er Jahren und die Faxgeräte. Meine ersten Liebesbriefe habe ich noch gefaxt bekommen, ja. Und mein Vater hat die immer aus seinem Büro, aus seinem Fax gezogen und gesagt, Laura, hier, Johannes hat dir wieder gefaxt und so. Da war nichts mit WhatsApp und Tinder, ja. Und so diese Erinnerung an diese schöne Zeit, wo man irgendwie, weiß ich nicht, Villa Riba und Villa Bajo, das Riba bessere Spülmittel, weißt du, so. Ja. Also Bum Bum Eis, keine Ahnung. Also alle
Bum Bum Eis gibt's immer noch.
Ey, aber das ist, finde ich, so ein Kinder, oder ist das, für mich ist das so 90er Jahre Kalippo.
Ey, das darfst du nicht essen. Das, wenn du das als Erwachsener isst, du denkst, deine Zunge rollt sich auf und dein Gaumen verbrennt. Das schmeckt.
Aber der Kaugummi-Stil,
ja,
Steven.
Hardcore.
Also, um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich gehe ich sehr gern spazieren und ich gehe auch gern laufen, so joggen und so. Und klar, manchmal guckt man schon so affig oder so blöd das klingt, aber so in den Himmel und fragt sich eben so, ja, mache ich das richtig, Papa? Oder bist du stolz auf mich? Oder irgendwie, wie soll ich, also wenn ich auch in der schwierigen beruflichen, wenn ich so eine Frage habe, dann denke ich, soll ich das jetzt machen oder nicht? Also nicht, dass er mir die Antwort so geben kann, aber klar geht man irgendwie noch in den Dialog. Jetzt nicht jeden Tag, aber doch, das mache ich schon, ja. Obwohl ich nicht glaube.
Leider. Ja, aber das ist, ich glaube, es hat nichts mit leider zu tun. Ich glaube, es ist ja am Ende etwas, was egal wie in deinem Herzen passiert und du egal wie kommunizierst. Also ob das jetzt etwas Religiöses hat oder etwas nicht Religiöses, es ist ja, glaube ich, wichtig, dass man diese Menschen behält man ja immer in seinem Kopf und in seinem Herzen, egal was man tut. Ne? Und entweder redet man mit denen oder man zündet eine Kerze an, aber das geht mir mit Menschen, die ich einfach auch sehr, sehr geliebt habe, die nicht mehr da sind, immer noch so. Ne? Und das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste.
Das hört auch nie auf.
Nein, das ist ja das Schöne. Das ist ja auch das Schöne am Leben. Laura, ich würde gerne mit dir eine kleine Fragespielrunde spielen.
Natürlich.
Du kannst ja kurz und knackig antworten. Welchen Streaming-Dienst hast du als letztes benutzt?
Netflix.
Hauptsächlich Netflix bestimmt am Ende, ne? Also bei den ganzen Serien.
Ich
aber
gucke schon viel Amazon Prime und ich bin auch hier, wir haben auch wegen der Kinder alleine Disney Plus und natürlich auch Join hier, weil du ja hier Pro7, ne? Klar.
Alles
also,
geht.
Also natürlich. Ich bin ja riesen Joko und Klaas Fan, deswegen.
Das macht auch Bock mit den Jungs, die sind auch geil.
Ja, das glaube ich. Du, da bin ich auch sehr neidisch, dass du das moderierst. Hallo, ich bin auch da.
Ja, du kannst ja mal kommen als Gästin.
Ich komme unfassbar gerne.
Welcher Film hat dich zuletzt zum Weinen gebracht?
Oh, Film. Warte mal. Naja, also ich kann dir sagen, ich habe diese Woche erst geweint, weil ich gucke This Is Us und da heule ich bei jeder Folge.
Okay, das ist natürlich auch wenn man nah am Wasser gebaut ist, ist das natürlich eine Serie, die alle Dämme bricht. Welche Serie hast du dir als letztes auf deine Watchlist gepackt?
The Queen's Gambit, also diese Schachspielerin.
Oh, spannend, sehr cool.
Hast du schon gesehen?
Ich habe eine Folge gesehen, aber ich habe noch. Ja, ich finde sie super. Ich finde sie sehr cool.
Ja.
Welche Serie hast du an einem Wochenende durchgebinged?
Oh,
wenn das überhaupt noch geht mit Zwillingen. Oder jede?
Doch, ungefähr jede. Also, unorthodox, Friends, Hollywood, keine Ahnung. Also jede Serie, die ich gucke, da bleibe ich auch bis 6 Uhr morgens wach. Da zwischern die Vögel schon, das muss weitergeguckt werden.
Halleluja. Ja. Welcher Person hast du als letztes einen Film oder eine Serie empfohlen?
Ich glaube meiner Mutter.
Oh, welche?
Wir tauschen uns oft aus. Ja, also ich sag dann, ich habe jetzt mit ihr gesprochen, also ich habe ihr Miss America empfohlen, weil es da um so den feministischen Kampf der 70er Jahre geht. Und das habe ich gesagt, das, da hat sie schon gelebt, das findet sie bestimmt toll.
Welche Titelmelodie an der Serie hast du als letztes mitgesungen oder mitgesummt?
Curb Your Enthusiasm, Frolic. Das ist so ein lustiges. Du weißt schon.
Am besten fand ich am Ende.
Ja, mein luftiges Gepfeife. Ja.
Und dann gibt es noch eine kleine ABC-Frage. Du müsstest eine der folgenden Personen als Anwältin vertreten und aus dem Gefängnis holen. Du kannst nur einem die Freiheit schenken. Für wen würdest du dich entscheiden? A. Jack Nicholson, B. Jennifer Lawrence oder C. Robert De Niro.
Oh, Jennifer Lawrence. Ich liebe alle drei, aber Jennifer Lawrence ist so eine coole, sexy, geile Frau. Und ich hole die Frau raus, komm.
Ja, komm, die Männer lass sollen da versagen.
Guck mal, ich die sag sind auch, eh schon alt.
Die wollte ich gerade sagen. Jack Nicholson und Robert De Niro sind so egal, ob die noch ein frisches Lüftchen abkriegen oder nicht.
Ja.
Du bist ja Moderatorin der ZDF-Neo-Sendung Die Höhle der Lügen. Dort muss eine Jury entscheiden, ob Geschichten, die ihnen aufgetischt werden, tatsächlich echt sind. Kannst du gut lügen? Und mit welchen der folgenden Personen würdest du gerne in deiner Sendung als Team die Jury überzeugen? Und warum fällt deine Wahl auf diese Person? A. Meryl Streep, B. Paula Bär oder C. Bradley Cooper?
Oh, das ist fies, mir auch Meryl Streep gegen Bradley Cooper. Also ich liebe alle drei, aber ich muss mich jetzt leider für Bradley Cooper entscheiden, einfach weil ich die Hoffnung habe, dass ich danach mit ihm noch an irgendeiner Bar sitze. Und
ich dachte, dass ich danach mit ihm zusammenkomme oder so. Das sind rein egoistische Gründe.
Vorstufe. Das sind ganz egoistische Gründe. Ich tue jetzt hier nicht so altruistisch oder irgendwie, als würde ich das machen, um dem Publikum zu gefallen, wobei Bradley Cooper ist auch ein Publikumsliebling. Nein, das würde ich rein egoistisch. Ich hätte einfach mal Bock mit Bradley Cooper zu chillen. Ich sag's dir, wie es ist.
Zu chillen und zu knutschen. Gib's doch zu.
Den würde ich küssen.
Ist auch richtig.
Ich sag's, würde ich.
Ich nicht, aber
ich
würde auch.
Oh Gott, nachher küsst der schlecht. Oh Gott, das wäre entsetzlich.
Ja, dann küss ihn besser nicht.
Für immer desillusionieren.
Ja, genau.
Du, ich glaube, der hat auch optisch ein bisschen andere Ansprüche, nachdem er mit Irina Shayk, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind.
Nee, sind sie nicht mehr.
Ist er ja zu haben. Ist ja auch durchaus realistisch, dass er sich in mich verliebt.
Ja, kann doch alles passieren. Also die Hoffnung nicht aufgeben. Da würde ich immer dranbleiben. Aber ja, du kannst dann ja auch all deinen Freundinnen und Freunden und deinem Mann erzählen, du, Bradley Cooper wollte mich küssen, aber weil ich dachte, vielleicht ist er ein schlechter Küsser, habe ich ihn nicht geküsst.
Nee, er wollte mich halt voll und ich wollte ihn halt nicht. Oh, ich liebe so Menschen, die immer so behaupten, oh, der war halt so verliebt in mich. Aber ja,
das sind die geilsten Geschichten. Ja, ich wollte eigentlich nicht. Das ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsszenen in Notting Hill mit Hugh Grant. Wie er dann endlich am Ende Julia Roberts im Prinzip sagt so, nee, ey, ganz im Ernst, du hast mich so doll verletzt. Und sie sagt ihm nochmal, I'm just a girl. Und wie sie ihn anguckt, wanting the boy, bla bla bla. Und dann sitzt er vor seinen ganzen Freunden und erzählt ihnen so, das war doch die richtige Entscheidung, dass ich ihr gesagt habe, ich habe keinen Bock auf sie. Und dann alle so, was hat sie nochmal gesagt? Und alle dann so, wir mochten sie so nicht. Ach komm, scheiß auf den Superstar. Und dann kommt dann ein Trottel-Mitbewohner rein und sagt so, you did what? You dumb fuck. Und du siehst alles aus seinem Gesicht rausfallen und alle sagen so, ja, du bist so beknackt, fahr hinter ihr her. Großartig, liebe ich diese Szene.
Total, das ist wirklich großartig. Das erinnert mich aber auch bei How I Met Your Mother gibt's, glaube ich, eine Szene, wo Ted oder irgendjemand sagt, ich habe eine Stripperin gedatet und verlassen. Und dann sagt Barney, you left the stripper, friendship over. Ja, also genau. So ungefähr ist es, wenn du, also nicht,
du
dass
Honk.
Julia Roberts eine Stripperin ist, aber so, nein, aber so dumm muss man erstmal sein, Julia Roberts. Also ich glaube, Bradley Cooper, da hätte ich auch das kann mir jetzt auch keiner verübeln, wenn ich mit dem durchbrenne.
Nein,
und ich meine, für was Realistisches stehe ich morgens auch überhaupt nicht auf. Man muss unrealistische Träume und Ziele haben.
Man
sonst
muss
macht das
Träume
Leben keinen
und
Spaß.
Ziele haben. Ich unterschreibe das.
Unrealistische vor allem. Weißt du, so richtig dran denken, ja, irgendwann
nichts
halte ich
nur
so Literaturnobel. Nein, der Literaturnobelpreis, ich werde ihn halten, Steven. Wir unterhalten uns dann nochmal.
Guck mal, du hast noch 60 Jahre. Da kannst du den noch
schauen. Der Grimme-Preis ist, na, hast du einen Grimme? Du hast doch bestimmt schon ganz viele Preise,
ich
oder?
Ich habe keinen einzigen Preis. Ich habe mal einen Malwettbewerb in der 2. Klasse gewonnen. Da habe ich Freikarten gekriegt fürs Theater für Kinder. Und ich glaube immer noch, cool. dass die Lehrerin mich gefoppt hat und ich der Einzige war, der was gemalt und abgegeben hat. Ich glaube, die anderen mussten das nicht tun. Nee, ich habe noch nie einen Preis gewonnen. Ich war ein paar Mal nominiert für Preise, aber es war immer klar, dass ich sie nicht kriege. Ich bin kein Typ, dem sie Preise geben.
Was?
Nein.
Wenn ich in der Jury sitze.
Du, dann gibst
da
du mir ein?
Steckst du mir ein bisschen was zu. Ich sag mal so, ich würde mich jetzt gegen auf viel einlassen. Nee, ja. Ich darf zu Joko und Klaas gegen ProSieben. Du lässt mich da auch ein bisschen in einem guten Licht stehen. Das ist jetzt ein ganz seriöser Deal. Und dafür mache ich, ich war neulich in der Jury von einem Preis, dann dafür schuster ich dir so einen Preis zu.
Das war von der Bäckerinnung. Wer backt das leckerste Hörnchen? Und dann komme ich da an und sage, Gätchen kriegt das goldene
Croissant.
Das goldene Croissant. Wofür haben Sie es gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Laura Krasasek war in der Jury.
Ja.
Danke nochmal.
Ja, das wäre doch was. So machen wir das.
Das ist ein sehr cooler Deal, den ich nicht eingehen kann. wir haben eine Rubrik, Laura, die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht es so ein bisschen darum, um herauszufinden, wie du so einzelne Hürden und Etappen in deinem Leben auch genommen hast. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am allermeisten geholfen, würdest du sagen?
Es unbedingt zu wollen. Ich glaube, es gibt nichts Stärkeres als, und das kannst du Resilienz sagen oder irgendwie, wie auch immer du es nennen, etwas unbedingt wollen, dann gibt man so Gas, dass ich glaube, das ist das. Es geht erstmal darum herauszufinden, was man überhaupt will. Und wenn man das herausgefunden hat, dann ist es eigentlich, glaube ich, ganz leicht.
Gab es denn auf dem Weg, diese Ziele mit der, sag ich mal, Power, die du da an den Tag gelegt hast, zu verfolgen, auch Ratschläge oder einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
Ja, man kriegt so viele ungebetene Ratschläge als Mutter und als Frau. Aber ich weiß noch, mein Vater hat immer den schönen Ratschlag mir gegeben, es ist besser, schweigend für einen Dummkopf gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu beweisen.
Oh, aber Schweigen ist Gold, ne? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Genau, ich kann nicht gut schweigen.
Ja, aber ich finde es ja auch sympathisch, wenn man drauf losplappert. Weißt du, was ich meine? Also
findest du es wirklich?
Ja, ich mag das. Nein, das muss ich nicht sagen, weil ich ja selber so bin. Manchmal rede ich auch mehr, als ich sollte. Und manchmal entgleiten mir auch dann Dinge und im Nachhinein denke ich so, Alter. Mhm. Ne, also ich habe schon so viele Fettnäpfchen mit Bravour genommen, dass ich eigentlich ein einziges lebendes Fettnäpfchen bin. Aber also es stört mich jetzt nicht.
Ich bin auch ein Trüffelschwein für Fettnäpfchen.
Bist du auch?
Ich finde jedes. Ja, voll.
Ich stell dir mal vor, wir machen wirklich zusammen irgendwie mal was und das wird ein Skandal. Es wird eine peinliche nach der nächsten.
Ich würde es aber lieben, mit dir zusammen mal was zu machen. Ich habe auch gern so einen Mann, also das fehlt mir auch ein bisschen an meiner Talkshow. Ich mache ja noch eine Talkshow oder so eine Late Night für ZDF Neo. Und ich hätte super gern so einen Sparringspartner. Also ich beneide das immer so an der NDR-Talkshow oder 3 nach 9, dass da immer, ne, Judith Rakers mit Giovanni oder Barbara mit Hubertus, so ich würde sofort was mit dir machen.
Ja, siehst du.
Dann können wir die Fettnäpfchen suchen.
Oh, wir nennen es die Fettnäpfchen. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Gesundheit und gesunde Kinder zu haben.
Es ist witzig, dass das am Ende dann, egal was man beruflich macht und wohin man geht, immer die Essenz aller Gedanken ist. Finde ich spannend. Ja. Also, aber das geht mir genauso. Ich glaube, dass wir uns viel zu häufig von außen steuern lassen und erklärt bekommen, was wichtig ist. Und das ist die Basis all dessen, was wir wirklich brauchen. Finde ich toll.
Total.
Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Hi, ich glaube, da gibt's einige, also bitte, als könnte ich mich
aus dieser Vielzahl an Erfolgen.
Als diesem mannigfaltigen mit Grandezza gemeistert. Also ich finde es schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch stolz drauf und ich finde auch, man darf auch mal, es ist ja keine Angeberei, aber ich bin stolz drauf, dass ich eine eigene Sendung habe, die meinen Namen trägt und ich bin stolz auf meinen aktuellen Roman, der auch noch verfilmt wird. Da bin ich sehr stolz drauf.
Ja, super cool. Kannst du schon was sagen zu der Verfilmung?
Wir arbeiten gerade an der, an dem genauen Konzept, aber ich kann sagen, dass es eine sehr große, mit einem tollen Namen eine große Produktionsfirma gekauft hat. Drei Wünsche heißt das Buch und es geht unter anderem auch um eine Frau, die ihre Lust auslebt und fremd geht und um eine Frau, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat, weil das auch mir so ein wichtiges Thema ist. Also Frauen mit oder auch Männer, Paare mit Fruchtbarkeitsproblemen, weil ich das Gefühl habe, das nimmt total zu und ist so ein Riesenthema in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Und da bin ich schon stolz drauf. Steven, das muss ich schon sagen.
Aber kannst
auf meine
du auch.
Sendung auch.
Kannst du auch, absolut. Ja. Was bedeutet denn für dich Erfolg?
Erfolg, nicht wie ich es definiere, sondern was es mir gibt, kann ich dir sagen. Und zwar Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von der Meinung von jedem, also gerade durchs Internet, also wenn man einen kommerziellen Erfolg hat, dann gibt der Erfolg einem manchmal einfach recht und dann sagt man, ja, ich scheiß jetzt drauf, dass irgendein Troll oder irgendwie Ursula oder Bärbel oder Thorsten meinen, ich seine billige Schlampe, weil mein Buch verkauft sich geil oder mein Buch bringt Menschen zum Weinen oder meine Show wird aber viel geguckt oder bringt Menschen zum Lachen. Erfolg gibt einem Unabhängigkeit und auch eine gewisse Form von Bewegungsspielraum und Macht sicherlich, also auf so eine nicht eklige Art und Weise, sondern ja Verhandlungsspielraum, Macht, dass man sagen kann, gut, was kann ich als nächstes machen? Ich habe was Erfolgreiches produziert, also darf ich einen nächsten Schritt wagen? Das ist, glaube ich, das Schöne am Erfolg.
Freiheit. Bisschen, ja. Ne? Wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum?
Ich würde Sängerin, ich würde Chansons singen mit einem Barpianisten und damit durch Europa touren.
Die fabelhaften Baker Boys. Ich würde mich dann anstatt von Michelle Pfeiffer aufs Klavier legen.
Bitte, ja? Bitte, Steven, du liegst auf dem Klavier.
In einer Badehose.
Ich trinke so einen klimpernden Whisky oder Martini. Und
ich regel mich einfach erotisch auf dem Piano.
Du regelst dich erotisch? Es wäre so geil. Und ich singe, wir machen ein bisschen so eine Mischung aus Hip-Hop, weil ich liebe so Hip-Hop und Rap.
Das kann ich auch richtig gut, kann richtig gut breakdancen. Ich würde auf dem Piano in Badehose breakdancen und mich regeln. Und dann schauen wir mal, wie lange wir es durchhalten in der Hotellobby.
Das wäre so geil. Das wäre doch ein Traum. Und wir sind auf Tournee, weil ich meine, der letzte große Traum oder ich glaube also Rockstar beziehungsweise so auf Tour mit seiner Musik,
Das wäre die schnellste Tournee aller Zeiten, weil wir irgendwo auftreten würden, nach 2 Minuten schmeißen die uns raus, dann müssen wir direkt ins nächste Hotel fahren. Oder wir gehen dann nur in so Landhäuser, weißt du, so auf dem Land, so, wo.
Der Gasthof von Castrop-Rauxel und so, weißt du.
Das ist genau, das ist eine
das
Marktlücke.
Das ist unser Glamour Factor. Das ist eine Marktlücke. Ja. Da wohnen wir in so, im Gasthof zum Hirschen und da sind wir dann in einem Vorort von Wuppertal oder so und du, da treten wir auf und, das wird groß. Da sind wir noch Stars.
Da sind wir wer. Meine liebe Laura, eine letzte Frage habe ich noch an dich.
Bitte.
Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Kann auch ein Serientitel sein.
Warte, ist das schwer. Warte, nee, ich habe einen Film. Besser geht's nicht mit Jack Nicholson.
Oh, sehr schön. Aber ja, aber ich glaube, das ist ja, also du sprühst es auf jeden Fall aus, diese Leidenschaft und diesen Optimismus. Das finde ich ganz toll. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war großartig.
Danke, Steven, für das wirklich schöne Gespräch und für die Einladung. Ehrlich, hat mich super gefreut.
Mich auch. Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 € im Monat dabei. Viel Spaß. 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 Viel Spaß.